Kennt ihr den Begriff Einschaltquoten? Einschaltquoten. Im Fernsehen bestimmen Einschaltquoten das ganze Programm. Eigentlich sind Einschaltquoten für die Fernsehmacher wichtiger als das Programm selbst oder noch wichtiger als die Qualität des Programms. Ein Beispiel finden wir sogar jetzt in unserem guten ersten Programm, wo ein sogenannter Talkshow-Marathon stattfindet. In Zukunft jeden Tag der Woche eine Polit-Talkshow. Einschaltquoten. Die Menschen wollen das sehen, denken zumindest die Fernsehmacher, und dann wird es halt gesendet. Je sensationeller die Show, desto höher sind dann die Quoten. Das ist immer so. Wen interessiert dann schon eine Dokumentation über das Brutverhalten der deutschen Stare? Es kann noch so gut sein, qualitativ hochwertig, die Leute gucken es dann nicht. Und dann wird so etwas abgesetzt. Dass so eine Doku zur besten Sendezeit wäre, ein sogenannter Quotenkiller. Ein anderes neudeutsches Wort, was man sich merken kann. Nicht ganz so langer Zeit war ich mit Maureen im Kino und wir haben einen Film angeguckt, Die Nordsee von oben. Ich habe an der Kasse nachgefragt, wie läuft der Film? Sagt er, mäßig bis gar nicht, obwohl er fantastisch ist. Das stimmte. Es waren wunderbare Aufnahmen, ein fantastischer Film und wir waren insgesamt mit 4 Leuten im Kino. So viel zu den Quoten. Quoten machen aber auch vor dem Gemeindeleben, vor verschiedenen Gemeinden nicht Halt. Es findet sich auch in Gemeinden eine sogenannte Sensationsgier, Sensationshascherei. Die Menschen strömen in Gemeinden, wo etwas ganz Außergewöhnliches, Fantastisches passiert, was man sehen kann, wo man weiß, ja, bestimmt diesen Sonntag passiert wieder was, was mich vom Hocker haut. Menschen gehen in Gemeinden, weil sie perfektes Entertainment, Unterhaltung suchen. Ein tolles Rahmenprogramm, was besser ist als jedes Wetten, dass. Menschen gehen in Gemeinden, um Weltklasse Predigten, geschliffen bis ins letzte Detail ausgearbeitet zu hören. Da kriegen sie wirklich das, was sie suchen, Sensation. Menschen gehen in Gemeinden, um Musik auf echtem Grammy-Niveau zu finden. Und das gibt es. Das ist auch nicht schlecht. Aber wenn Menschen sich aus nur diesen Gründen aufmachen zur Gemeinde, dann ist dies aus Sensationsgier und die Quoten wollen es machen. Ich habe ein Buch in vielfacher Ausführung und viele von euch auch. Da wird ganz viel von einem Mann erzählt, der durch das Land zog und im Schlepptau eine unglaublich große Menschenmenge hatte, die genau so sensationsgierig war wie die Menschen heute. Jesus und die Quote. Interessant ist es, dass es bei Jesus genau nie auf die Quote ankam, obwohl die Menschen das immer suchten und obwohl auch genau das war, was der Teufel ihm bei einer Versuchung anbieten wollte. Jesus, ich verspreche dir, deine Quote wird top sein. Es kam Jesus nie auf die Quote an. Trotzdem hatte er eine Menge Fans. Und an einer Stelle im Johannesevangelium, da spricht Jesus dann und redet über sich. Und die Menschen, die so auf die Quote und auf die Sensation geschaut haben, sind erschüttert und wissen nicht, was sie jetzt anfangen sollen. Das sind einige Verse in Johannes 6, die ich uns einmal lese. Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 60 bis 69. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Eine Menge Fans. Und von einer Minute zur anderen waren sie nicht mehr da. Später hat er nochmal eine Menge Fans um sich geschart. Das war bei seinem Einzug in Jerusalem. Da haben sie ihm zugejubelt und ein wenig später haben die gleichen Fans gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Man könnte dieses Leben im Prinzip beschreiben als das Auf und Ab eines Superstars. Und in der Apostelgeschichte geht es nicht anders zu. Da lesen wir in Apostelgeschichte 8 die Geschichte von Simon, dem Magier. Apostelgeschichte 8, die Verse 4 bis 19. Ich werde vielleicht ein bisschen springen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte sich einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen und auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand eine große Furcht in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simeon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesus Christus glaubten, ließen sich taufen, Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Und ein wenig weiter. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Wer hat die höheren Quoten? Das war die Frage. Das war die Frage damals. Wer hat die meisten Fans? Simon hatte eine ganze Menge davon. Und dann kam Philippus und auf einmal war Simon der Kleine und er wollte doch auch die Quoten erreichen, die Philippus erreicht hat. Aber das Thema, was immer wieder aufkommt, das heißt, Jesus braucht keine Fans. Jesus braucht Nachfolger. Er braucht keine Fans, sondern Nachfolger. Das war auch ein Thema, was wir im Fight Club in der letzten Zeit immer wieder hatten. Euch Kinder, die ihr hier seid, ich möchte euch mal fragen, was ist ein Fan? Könnt ihr das erklären? Was ist ein Fan? Hat jemand von euch eine Idee, was ein Fan ist? Habt ihr das Wort schon mal gehört? Sag mal.
Mhm. Du bist aber so toll.
Genau. Du hast genau den Kern getroffen, worum es geht. Das sind die Menschen, die einen bewundern, sagen, wow, ist das eine tolle Person. Das ist ein Fan, genau, richtig. Ich möchte noch eine Geschichte lesen aus dem Neuen Testament im 1. Korintherbrief. Und das aus dem 1. Kapitel. Die Verse 10 bis 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere sagt, ich zu Apollos und der dritte, ich zu Kephas und der dritte, ich zu Christus. Und so geht es weiter. Wer ist der Beste? Wer hat die höchsten Quoten? Von wem bin ich Fan? Das war tief drin in der Gemeinde der Korinther. Wer hat denn die beste Quote? Petrus, Paulus, Apollos oder Christus? Zu wem halte ich mich oder in wessen Licht kann ich mich am besten sonnen? Was strahlt am hellsten auf mich ab? Heute ist Taufe und ich lade uns ein, dass wir alle darüber nachdenken, über dieses Thema Fan oder Nachfolger. Dass wir nachdenken auch, warum wir persönlich Christ geworden sind. Warum wir uns vielleicht irgendwann mal haben taufen lassen. Und wie unsere Nachfolge heute, jetzt aussieht. Sind wir ein Fan? Sind wir ein Nachfolger? Ich möchte so vier Arten von Nachfolgern ganz, ganz kurz beleuchten. Das eine sind Mitläufer. Das andere sind Bewunderer. Das andere sind die Neugierigen. Und dann zu guter Letzt die echten Nachfolger. Auch ihr Kinder, eine ganz kurze Frage. Was ist ein Mitläufer? Okay.
Der immer mit einem mitläuft. Also Superstar, da kommen immer die anderen mit. Also die kommen da mit. Und wenn er da nach rechts abbiegt, gehen die auch nach rechts.
Stimmt. Richtig. Genauso ist es. Jemand, der seinem Superstar, seinem Idol, seinem Vorbild immer irgendwie mitläuft, weil es irgendwie cool ist, ne? Die Sache, die da geschieht. Ein Bewunderer ist auch so etwas, der sieht, da macht jemand was und boah, so will ich auch sein. Das ist grandios, das ist sensationell. Das ist ein Bewunderer, der auch immer dabei bleibt. Ein Neugieriger ist, der etwas Tolles sieht und sagt, oh, da, ich möchte mehr erfahren und mal schauen, was noch so alles passiert. Und dann gibt es halt die echten Nachfolger. Ein paar Unterschiede zwischen Fan und echtem Nachfolger. Ein Fan schaut auf sich. Ein echter Nachfolger schaut auf Jesus. Das ist der erste Unterschied. Ein Fan, der auf sich schaut, fragt, wow, was bringt mir das? Was habe ich davon? Wie viel Spaß habe ich dadurch? Simon, dieser Zauberer, sagte auch, ah, er war ein Fan und ich will auch diese Kraft haben. Er hat auf sich geschaut, was er haben kann. Dagegen schaut ein echter Nachfolger auf Jesus und guckt, wie er das Leben, das er durch Jesus bekommen hat, weitergeben kann. Egal, was mit dem ihm selbst geschieht oder in welcher Situation er ist. Eine weitere Unterscheidung ist, ein Fan bleibt unerkannt. Ein echter Nachfolger muss sich zeigen. Das kann schwierig sein. Ein echter Nachfolger kann nicht mitschwimmen, irgendwie anonym in der breiten Masse bleiben. Das geht nicht. Ein echter Nachfolger muss Stellung beziehen, muss Zeugnis geben, muss sich zeigen, muss sich investieren, mitmachen an der Sache von Gott. Eine neue Sichtweise auf sein Leben bekommen. Und da schließt alles ein. Da schließt die Lebensweise ein. Da schließt die materiellen Güter und das Geld, was uns anvertraut ist, ein. Das ganze Leben, ein echter Nachfolger, muss sich zeigen und kann sich nicht verstecken. Und wenn es mal nicht so läuft in unserem geistlichen Leben, dann gibt es auch einen Unterschied zwischen Fan und echtem Nachfolger. Ein Fan sucht sich ganz schnell etwas anderes. Und ein echter Nachfolger steht immer wieder auf. Das ist ein Unterschied. Wenn es nicht so läuft, wenn irgendwie das geistliche Leben kalt wird und ich ein Fan bin, dann bin ich ganz schnell weg. Wenn ich ein echter Nachfolger bin, stehe ich auf und fange immer wieder neu an mit Jesus Christus. Wenn jemand sagt, ja, wir waren früher mal Feuer und Flamme für Jesus, vielleicht auch auf der Bibelschule, und wie sieht's jetzt aus? Was ist geblieben? Was ist von der Begeisterung geblieben? Da möchte ich sagen, wenn das uns bekannt vorkommt, dann können wir trotzdem immer noch echte Nachfolger sein. Nachfolger sind nämlich Menschen, die die Tiefschläge und Tiefpunkte im geistlichen Leben, düstere Tage, auch erleben, aber immer wieder aufstehen und sich aufmachen auf ihrem Weg mit Jesus Christus. Wenn Zweifel kommen im Glaubensleben, dann gibt es auch einen Unterschied zwischen Fan und echtem Nachfolger. Ein Fan wendet sich ab, ein Nachfolger beginnt zu kämpfen. Aber auch wenn du Zweifel hast, kannst du trotzdem ein echter Nachfolger sein. Wenn du um Klarheit kämpfst, nicht den Kopf in den Sand steckst, dran bleibst und Jesus fragst, ich verstehe das nicht, ich kriege das nicht zusammen, aber zeig es mir, ich will es wissen und ich lasse dich nicht links liegen in meinem Kampf. Ihr seht, es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen Fans und echten Nachfolgern. Echte Nachfolger sind nicht die Menschen, die ein tolles und rosiges Leben haben, die immer nur Halleluja schreien, denen es immer nur gut geht. So sieht das nicht aus. Aber echte Nachfolger bleiben dran und suchen wirklich die echte Beziehung mit dem, dem sie hinterhergehen, dem, den sie bewundern, dem, der ihnen Leben gibt. Heute haben wir Taufe. Rebecca lässt sich taufen und Taufe hat auch eine ganze Menge mit Zeugnis und mit Nachfolge zu tun. Da geht es darum, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Die Taufe, die spricht von unserer Identität als Christ, spricht aber auch davon, dass wir dazu stehen, spricht von einer Entscheidungskraft, spricht von unserem Willen, dass wir an Jesus bleiben wollen, spricht von unserem Vertrauen, das wir in Jesus haben. Und ich hatte dir schon gesagt, dass die Taufe wirklich ein dreifaches Zeugnis ist. Dass nicht nur der Nachfolger Zeugnis gibt, ich gehöre zu Jesus, sondern noch mehr, dass auch die Gemeinde Zeugnis gibt, dir, dass du zu uns gehörst, zu der großen Familie Gottes. Aber noch mehr, Gott selbst gibt sogar Zeugnis, dass du sein Kind bist. Und durch dieses dreifache Zeugnis glaube ich, dass jeder, der auch getauft ist, in der Nachfolge stark werden kann. Darfst du stark werden, darfst du wachsen in deinem Glaubensleben. Wir wissen, wir stehen nicht allein. Das darf ein echter Nachfolger sagen. Und das ist schön. Und das wünsche ich uns allen für unser geistliches Leben und wünsche uns Gottes Segen. Amen. Amen.